Halleluja, wir dürfen wirklich in Freiheit arbeiten. Heute ist der Sonntag der verfolgten Christen. Das heisst, es ist nicht überall so. Und ich schaue mit ganz grosser Dankbarkeit auf die Tatsache, dass wir das dürfen. Es ist nicht überall selbstverständlich. Es ist zum Glück nicht so vielen Orten so. Gleich ist die Werte Orten so. Und wir haben ein Thema, das sich spannend ist, extrem konkret genau mit dem beschäftigt. Und wir werden miteinander wirklich einen Abschnitt anschauen. Aus den Reden, die Jesus Christus mit seinen Jüngern ganz am Schluss, kurz bevor er wirklich in die Gefangenschaft gekommen ist und nachher gekreuzigt worden ist und auferstanden ist für uns. Damit wir Erlösung von unseren Sünden haben können. Wir haben letztes Mal miteinander angeschaut, wie er das Gebot von der Liebe noch einmal einfach wirklich betont hat, dass wir langsam gerne haben und miteinander wirklich so unterwegs sein. Und nachher geht er weiter und erzählt dort im Johannes 15 ab Vers 18 bis Vers 27 etwas weiter, wo er seine Jünger ganz fest auf etwas vorbereiten will, wo wird kommen, bis es für sie dann tatsächlich auch gekommen ist. Da du den Text gerade am Anfang hast, denke ich, vielleicht willst du ihn gerade selber vorlesen oder etwas sagen dazu kurz. Also, ja, das ist perfekt, ja, das ist gut so, ja.
Genau, Jesus redet ganz offen mit seinen Jüngern über die Reaktion, die wird kommen von dieser Welt, wenn er gegangen ist. Er will sie vorbereiten, er will sie trösten und festigen, damit sie Glauben können halten bis zum Schluss. Das heisst, der Hass der Welt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen nicht gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen, und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Grund. Ist schon ein bisschen disharmonischer Text. Wir haben es gern friedlich. Wir kommen gerne mit anderen gut aus, sind gerne verstanden und anerkannt und geschätzt und geliebt. Das heisst, nicht immer, wenn uns die Welt hasst, das ist mir schon eine wichtige Klammer. Nicht immer, wenn uns die Welt hasst, ist es wegen dem Glauben. Wir müssen
sehr gut,
viel auch unseren Charakter schleifen. Also muss schon gut getestet werden, ist das jetzt wegen Glauben oder einfach, weil ich ein noch angenehmer Kerl bin. Wirklich wichtig. Da hat es eben einen Grund. Aber hier geht es darum, dass wir gehasst werden, ohne Grund. Jesus hat zero Grund gegeben dafür, dass ihn die Welt gehasst hat. Und ja, schon Jesus redet hier nicht irgendwie abstrakt, weil er weiss, was kommen wird. Er weiss, was passieren wird. Von diesen 11 Jüngern sind 10 nicht eines natürlichen Todes gestorben. Also er redet nicht irgendetwas oder will noch Angst machen, sondern Jesus weiss, was wird kommen und bereitet sie darauf vor. Und nachher, zuerst, als ich den Text habe, denke ich schon, ja, er betrifft uns ja gar nicht so. Wir leben ja ein bisschen an einem anderen Ort oder in einer anderen Zeit. Aber ich habe noch gerade einen Zeitungstext, sehr aktuell. In Nigeria leben viele Christen in ständiger Angst. Ich lese euch das schnell vor. Immer wieder kommt es zu Entführungen und Angriffen durch dschihadistische Gruppen. Der Bericht der International Society for Civil Liberties and Rule of Law vom 26. Oktober dokumentiert den Mord an über 100 Christen. 120 weitere wurden im selben Zeitraum zwischen dem 10. August 2025. Und dem 26. Oktober entführt. Gleichsam leidet die christliche Bevölkerung unter ständiger Marginalisierung. Das ist so Ausgrenzung. Außerdem wird ihr der Zugang zu politischen Ämtern verwehrt. Der Bericht warnt vor einer Fortsetzung, Intensivierung, ungebremsten, ungezähmten, weit verbreiteten, koordinierten und systematischen Angriffswelle islamischer Dschihadisten unter ihren Unterstützer, Helfer und Komplizen gegen wehrlose Christen in Nigeria. Unklar ist, ob die entführten Christen lebend aus der Geiselhaft zurückkehren werden. Laut InterSociety hätten frühere Fälle gezeigt, dass Geiseln getötet wurden. Ein klares Beispiel sind die 1000 entführten christlichen Geiseln, die in den Lagern vom Imrianawald im Bundesstaat Kaduna festgehalten werden. Schätzungsweise 120 oder mehr als 10% von ihnen dürften in Gefangenschaft getötet worden sein, heißt es in dem Bericht. Laut Schätzungen seien seit Februar 2025 rund 120 Christen in Gefangenschaft gestorben. Also es ist real, vielleicht nicht gerade an dem Fleckchen, wo wir jetzt leben, aber es ist absolut real im 2025 hier auf dieser Erde. Christen kommen um. Und ja, Jesus sagt, der Hass wird weitergehen. Der Hass, den sie gegen mich haben, Jesus, das ist kurz vor der Kreuzigung, wird weitergehen über euch. Und die Maßstäbe von dieser Welt sind nicht im Einklang mit dem Maßstab vom Himmelreich.
Genau, damit die bewussten Einschub machen. Die paar, ein paar von euch waren gestern im Seminar gewesen. Und wir haben zum Thema Identität, wir haben bewusst ganz selektiv eingeladen, nicht, dass ihr jetzt beleidigt seid und nicht dabei gewesen seid. Aber der Matthias hat jetzt so etwas Sensationelles gesagt, genau in dem Zusammenhang. Die Gesellschaft von heute ist gottlos. Das heisst nicht, sie sind mega böse daraus, aber sie sind los von Gott. Und sie haben ein komplett anderes Denken. Und ihr Denken basiert auf einem evolutionistischen Gedankengut, der sagt, wir sind aus der Zufall aus irgendetwas entstanden. Und in der Zufallsentwicklung ist alles andere möglich, wo man kommen kann. Das ist völlig eine andere Denke, als wir haben. Und unser Denken als wiedergeborene Christen passt überhaupt nicht mit diesem Denken zusammen. Unser Denken ist bei diesen Leuten nicht willkommen. Weil sie völlig etwas anderem ausgehen. Urknall, Zufall und irgendwann ist in diesem ganzen Zufallsentwicklungssinn ist der Mensch entstanden. Excuse, der Glaube ist riesig. Ich bin Naturwissenschaftler, das ist für mich völlig unmöglich. Aber lassen wir es. Ich habe meine ganz klare Überzeugung dazu. Und er hat 100'000 Fakten chemischer Natur, um zu zeigen, dass es einfach schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Aber das ist egal, das ist ihr Glaube und das ist ihr Denken. Komplett anders. Und dann kommen wir mit unserem Denken und sagen, wir haben einen Schöpfergott, der uns geschaffen hat. Und das ist komplett nicht das, was sie erkennen in ihrem eigenen Denken und ihrem Entwickeln von ihrem Denken. Das passt völlig zusammen, das ist total nicht willkommen. Oder sie sind ganz anders geprägt, wie jetzt gerade die Islamisten oder andere Glaubensrichtungen, und sagen, ich habe völlig anders. Ich habe ein mega spannendes Gespräch gehabt diese Woche mit einem von unseren VPs von Indien. Und er hat mir erzählt, aus was für einem Hintergrund, dass er kommt und was er glaubt. Und er ist, aufgrund von seinem Hintergrund, ist er jemand, der versucht, so gleichmässig wie nur möglich zu leben. Weil das für sein Karma entscheidend ist, weil gut und schlecht beides wirkt auf sein Karma und am Schluss muss sie auf Null kommen, dass sie aus dieser Welt reichen kann, nach x Zyklen, wenn sie es vielleicht einmal schaffen. Und er hat aber Freiheit geführt, mit mir das einfach zu diskutieren, was er glaubt, und er hat mich gefragt, was ich glaube. Und wir haben einander erzählt, was für Überzeugungen das wir haben, und haben einander einfach lassen stehen. Und das ist mega interessant, um einfach zu hören und zu merken, komplett eine andere Denkweise. Komplett anders. Und unser Denken ist für die Welt fremd. Und wenn sie nicht gerade so ein halbwegs anständig neutral sind, ist es offensiv und beleidigend für sie. Und dann fangen sie uns an zu hassen, weil wir anders denken. Das ist ganz wichtig. Ist einfach so. Ich habe in Schulzeit vieles erlebt, ein Teil wegen meinem unangenehmen Charakter, das weiss ich. Aber ganz klar, ein Teil wegen meiner Überzeugung. Wirklich, das war eine Zweiteilung und ich weiss, ich habe vieles erlebt, auch weil ich wirklich konsequent und klar zu meiner Überzeugung gestanden bin. Und es hat immer geheißen, es war spannend. ganz spannend war, was ich auf einer Macht hatte, ohne dass ich es gewusst habe. Wir haben zum Teil Partys gehabt. Dann bin ich heim, dann habe ich jetzt mal gehört, jetzt geht der Land, jetzt können wir auf Seich machen. Wortwörtlich so. Ich war nicht willkommen in diesem Denken. Und das hat nicht mit meinem Charakter zu tun, sondern mit meiner Überzeugung. Es ist nicht so weit weg, dass die Welt uns nicht cool findet. Es ist manchmal ganz, ganz, ganz nach. Und genau auf das, was Jesus die Jünger hier vorbereiten.
Wir merken, wieso in unserer Gesellschaft darf ich schon sagen, mir ist Jesus wichtig, er ist mein Vater. Aber du musst ein Schritt weitermachen. Jesus ist der einzige Weg, er ist das Wort und das Leben. Und niemand kommt in den Himmel außer durch ihn. Das ist zu viel. Wenn ich einfach sage, für mich ist es wichtig, so sein eigenes Zeugnis. Mir hat der Glaube gut getan. Ich habe den Weg gefunden mit dem, ist immer noch okay. Aber unsere Gesellschaft hat das Gefühl, wie ich vorbringe, ist klar definiert. Ich darf nicht den Schritt machen und sagen, und er ist der einzige wahre Weg.
Genau das hat er mir gesagt, dann. Der Inder gesagt, wenn wir einander stehen können, ist gut, aber sobald wir sagen, meins ist das Richtige und dies ist das Falsche. Genau dort war die Grenze. Und ich habe gemerkt, ich wollte es nicht überschreiten, es war nicht nötig in dieser Situation. Aber meine Überzeugung ist klar und ich muss den jetzt nicht provozieren, der ist so an einem anderen Ort. Wenn er wissen will, warum und etwas anderes will, dann ist die Tür offen, aber sonst nicht. Und ich muss nicht die Tür einschlagen, weil dann tut das ganz sicher zu. Und genau das dort ist, gell?
Genau, dann müssen wir das Gespür haben vom Heiligen Geist. Was ist jetzt richtig zum Sagen und was ist wie einfach unnötige Provokation? Richtig. Weil Jesus predigt hat und Wunder gewirkt hat, können die Menschen nicht mehr behaupten, sie hätten Gottes Willen nicht gekannt. Und das ist mir schon noch so. Es ist eine neue Zeit. Ich habe gemerkt, die Erkenntnis bringt Verantwortung. Weil sie es gesehen haben, auch in unserem Leben, weil wir gehört haben, weil wir gesehen haben, bringt Erkenntnis Verantwortung. Und wir sind wie, ja, wir müssen auf das, wenn wir das Evangelium gehört haben, wir müssen darauf reagieren. Wir müssen sagen, ja, ich will es. Oder wir müssen es ablehnen mit den Konsequenzen, die es mit sich bringt.
Genau, das ist etwas, was ich wirklich merke. Das finde ich ganz, ganz etwas Entscheidendes, dass wir das alle wissen. Wenn ich nicht gekommen wäre, hätte ich ihnen nicht gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wir haben alle gehört, Sünde trennt von Gott. Alle haben es gehört. Und wenn du dann sagst, okay, ignoriere das, dann musst du echt wissen, dass Konsequenzen von dem wirst du müssen tragen. Und die Bibel hat ganz klar darüber geredet, aber du kannst schon etwas anderes glauben. Aber ich weiss, dass das hier so steht. Wenn du aber entsprechend auf das reagierst und Sündenvergebung bekommst, dann rutschst du über. Und von dann an bist du nicht mehr Teil dieser Welt. Und von dann an besteht das Risiko, dass irgendjemand dich nicht mehr cool findet. Wegen deinem Glauben. Ausschließlich wegen deinem Glauben. Dafür hast du eine Ewigkeit. Eine schöne Ewigkeit. Von dem her, ganz, ganz etwas Wichtiges. Wissen über Sachen und nicht darauf reagieren. Darauf reagieren ganz klar entscheidende Konsequenzen für unser Leben. Das ist nicht nur in der fundamentalen Entscheidung, sondern in allem so. Wenn ich überzeugt weiss, und entsprechend das nicht beherzigen will, hat es Konsequenzen. Und wenn ich es beherzigen will, hat es Konsequenzen, aber nicht die gleichen. Egal welche Entscheidung, es hat einfach Konsequenzen für unser Leben. Und die sieht man vielleicht nicht unmittelbar, aber die sieht man mit der Zeit schon. Die sieht man wirklich. Das passiert einfach. Und das ist, was ich gesagt habe, wenn sie mich nicht gehört hätten. Hätten sie keine Entschuldigung. Hätten sie eine Entschuldigung, aber sie haben mich gehört, also haben sie keine mehr.
Wenn wir gar nicht gehasst werden von dieser Welt, gar nie eine Ablehnung bekommen, müssen wir uns auch überlegen, ob ich zu wenig fest zu meinem Glauben stehe. Ich meine, es ist wie so eine Gratwanderung. Muss man wirklich selber ein bisschen innen runter schauen. Die Jünger haben wirklich das Schicksal erlebt. Es steht nicht so viel. Eine Bibelstelle habe ich aus Apostelgeschichte 12, 1-2. Und diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Die Johannes war der Einzige, der kein Märtyrertod hatte. Und mir ist schon, Jesus hat so viel Ablehnung bekommen. Und er ist einfach ohne Schuld geblieben. Wie reagieren wir, wenn Ablehnung kommt? Was antworten wir? Was sagen wir? Verteidigen wir selber? Und er schon merkt, wenn wir wirklich ohne Schuld bleiben wollen, das ist schwierig. Das braucht der Heilige Geist. Wenn du wirklich ein böses SMS bekommst, die Antwort ist drauf. Was sagst du jetzt? Ungerecht. Du mich selber verteidigst, grundsätzlich nichts, wo besonders clever ist, sich selber zu verteidigen. Was sage ich denn? Was mache ich denn? Das braucht dann wirklich Weisheit und braucht der Heilige Geist, der hilft. Dass wir nicht zurückschiessen, sondern wirklich weise können Antwort geben.
Das sind wir am Üben, gell?
Genau. Und nachher kommt einfach das...
Ich würde vielleicht zwei Sachen dazu sagen, die ich merke, zu dem Abschnitt, den ich sehr spannend finde. Ich finde, einmal mehr wieder beeindruckend, wie Jesus Christus seine Einheit mit dem Vater extrem betont. Und sagt, wer mich hasst, hasst automatisch meinen Vater. Und wer mich nicht erkannt hat, meinen Vater nicht erkannt. Und darum hassen sie mich. Jesus Christus und Gott, der Vater, sind so extrem eng miteinander verknüpft gewesen, dass Jesus Christus wirklich auf dieser Erde das Bild vom Vater repräsentiert hat. In aller Klarheit und Wahrheit und in aller Autorität und Heilungskraft und Wiederherstellungskraft und Sündenvergebungskraft und in aller Annahme noch. Und wenn man das nicht wollte, dann hat man grundsätzlich Gott und Jesus Christus miteinander automatisch einfach gehasst und nicht wollen. Die Verbundenheit finde ich so etwas Wichtiges miteinander von dem her. Und es ist schon interessant, wenn er noch betont hat, wenn ich die Werke nicht da hätte unter euch und niemand anders da hätte, es ist niemand anders gekommen, der Toten auferweckt. Es ist niemand anders gekommen, alle geheilt, die in die Nähe gekommen sind von dem her. Wenn sie das nicht alles gesehen hätten, hätte sie auch keine Sünde. Also sie ist schon Sünde, aber sie wird nicht offenbar sein in dem Ganzen. Oder? Aber sie haben es alles gesehen und dennoch hassen sie mich trotz all dem Guten, was ich den Menschen gemacht habe. Und es ist sehr, sehr sobering, sehr, sehr eine trübe Situation, die der Herr hier beschreibt. Und gleich ist es genau so gewesen. Jesus Christus ist wirklich Willer. Gott Sohn war und Gott, die Welt Gott nicht wollte, ist er einfach echt unbeliebt gewesen. Als Ganze in dieser Welt. Und das ist etwas, wo er hier seinen Jüngern weitergibt. Und ich merke, es ist wichtig für uns, dass wir dort ein Verständnis haben, dass es tatsächlich Realität ist und nicht irgendwo, ja, in Fern, was auch immer. Oder, das war damals so, gewesen, heute ist es nicht mehr so. Jetzt haben wir ein paar Sachen vorgelesen. Und dort müssen wir uns überlegen, wie wir uns wirklich positionieren im Ganzen, in unser Herz sich dort positionieren und sagen, hey, bin ich mir ein Stück weit bewusst, dass wenn ich mich für Jesus Christus entschieden habe, dass ich von dem her ein Dorn im Auge bin für die Welt. Einfach nur weil ich gläubig bin von dem her. Oder? Und das, was Miri vorgelesen hat von Nigeria, Pakistan ist nicht viel anders. Das sind Situationen, wo Menschen nicht auf die Straße gehen, missionieren und laut schreien und sagen, du musst, du musst, du musst. Das sind Menschen, die in ihrem Herzen entschieden haben, dass sie Jesus Christus nachfolgen wollen. Und wegen dem werden sie einfach verfolgt. Ohne, dass sie etwas machen und sagen und rausgehen. Sie werden einfach verfolgt. Und umgebracht. Nur wegen ihrem Glauben. Und wir kommen später noch einmal dazu, was es verfolgt hat, dass mit dem Töten kommt dann noch einmal. Und dort werde ich noch zwei Sachen interessanterweise dazu sagen, konkret. Es war ein spannender, interessanter Beispiel, wo gar nicht weit weg war von uns.
Und jetzt kommt Jesus und ja, bringt der Heilige Geist im Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Jesus verheißt hier den Heiligen Geist. Die Jünger haben ja immer noch nicht genau gewusst, dass der Heilige Geist ist. Der kommt ja erst noch. Der hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Der Parakletos, Beistand, Tröster, Anwalt. Der Geist, der nachher einfach Jesus bezeugt. der Geist, der das Video alles möglich macht, dass du wirklich kannst sagen, hier bin ich und ich glaube an Jesus. Es braucht der Heilige Geist. Wir Menschen sind da drin nicht so stark.
Und dazu noch spannend, was ich vergessen habe, aber extrem betonen, es ist alles so trüb, eigentlich in diesem ganzen Abschnitt bis jetzt zu dem Zeitpunkt im Vers 26, aber es hat einen spannenden Nebensatz, den ich noch nicht hervorheben wollte, 20, da steht, haben Sie mein Wort gehalten, so wenn Sie auch hören, es auch halten. Und das hat mich ganz spannend durch, dort ist beides drin. Es ist nicht nur so, dass Sie, wenn Sie Jesus gehasst haben, Sie uns auch hassen, sondern wenn Sie Jesus lieben, dann wäre es ja unser Wort, das wir sagen, als Nachfolger Jesu, auch ernst nehmen. Und ich denke, das ist mega etwas Spannendes. Es ist beiden Orten einfach eine Klarheit drin. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen und im Heiligen Geist vorwärts gehen und Menschen das wollen, dann werden sie nicht nur Jesus hören, sondern auch uns, solange wir vom Heiligen Geist her reden. Und das hat mich sehr, sehr ermutigend gedacht, dass es nicht nur das eine gibt, sondern auch das andere. Und es ist ja offensichtlich so. Es entscheidet sich auch gerade in diesen Umfeldern, wo es wirklich schwierig ist, immer wieder Menschen und zum Teil viele Menschen wirklich für Jesus Christus, weil sie merken, es ist einfach gleich die einzige wahre Rettung, die ich bekommen kann. Und die brauche ich. Die will ich. In einer Not, die wir zum Teil gar nicht nachvollziehen können. Aber ich hoffe, dass wir nicht in die Not kommen müssen, dass wir zum Punkt kommen, dass wir das wollen. Weil wir einfach merken, dass wir es nötig haben. Und dann kommt der Heilige Geist eben. Und der wird uns mehr und mehr wirklich in die Wahrheit hineinführen und von dem reden, wo der Vater für uns parat hat. Und er heisst in einem Vers 17, und auch hier legt das Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Und im Englischen heisst es interessant, und ihr müsst Zeugnis geben. You must witness. Im Deutschen steht sie einfach, die werden Zeugnis geben, und im Englischen ist es ein bisschen schärfer formuliert. Im Interessanten ist es, ihr müsst Zeugnis geben. Ihr werdet Zeugnis geben. Wenn ihr meine Nachfolger seid, werdet ihr Zeugnis geben von mir. Eigentlich solltet ihr Zeugnis geben von mir, dass ihr wirklich meine Nachfolger seid, dass die Welt erkennt, dass ich etwas habe für sie. Und es ist optimal, wenn wir als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, Zeugnis geben und wollen Zeugnis geben von dem, damit wir einen Unterschied machen können. Und ich habe sehr intensiv in Portugal am Wochenende über das geredet. Es war mega spannend und schön gewesen, dort dürfen sie sein. Sie haben uns sehr, sehr herzlich willkommen geheißen. Wir dürfen gerade reden an die nationale Konferenz. Ich habe den Joshi und den Christoph mitgenommen. Und ich habe sehr, sehr offene Ohren und offenes Herz gespürt von den Leuten, die haben gehört, was wir erzählt haben. Und es ist darum gegangen, go. Das heisst, Gang gibt Zeugnis. Oder? Und dann habe ich einfach erzählt, wie ich Lifestyle-Evangelismus verstehe. Dass ich Zeugen durch mein Leben und wenn nötig, sage ich noch etwas. So nach Franz von Assisi. Oder? Und das ist wirklich willkommen gewesen. Und das ist genau das. Geben wir Zeugnis. Wenn wir Nachfolger Jesu Christi, den Heiligen Geist haben und das bekommen, was er sagt, dann werden wir automatisch zu Menschen, die Zeugnis geben können. Idealerweise, allem voran und foremost, durch das, was wir vorleben. Und wenn wir etwas vorleben, was attraktiv ist, dann können wir einfach erzählen, warum dass wir leben, was wir leben. Und plötzlich wird es interessant für die Leute. Und dann kommen sie dann zum Punkt, wo sie wirklich genau das machen, was hier steht. Wenn sie mir glauben, werden sie euch auch glauben. Wenn das Leben überzeugt, werden Fragen kommen und die Leute werden einfach Fragen stellen und merken, okay, das ist etwas, das möchte ich auch. Und dann passiert etwas. Und das ist der Teil von Zeugnissen, wo wir alle können, wo wir alle dürfen, wo wir alle auch sollten eigentlich. Weil es hat ja nicht mit Leistung sein, sondern mit Sein. Wer wir sind, Jesus Christus. Dass wir das Leben auch vorleben. Und die Jünger haben es in einer intensivsten Art und Weise gemacht. Und sie hat entsprechend extreme Konsequenzen für die ganze Welt gehabt. Im guten Sinn, logischerweise.
Ja. 16,1-4, das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst. Und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Jesus will seine Jünger wirklich vorbereiten, dass sie nicht verschrecken. Seine Jünger werden erleben, dass der Glaube sie Konflikte bringt und sie werden verfolgt und sie werden getötet. Und ja, es ist schon noch, weil sie den Vater nicht kennen, der, das Religiöse, das, was nicht wirklich lebt, drin hat. Sie meinen auch, sie machen etwas Gutes. Aber es ist einfach so etwas Religiöses, das kein Leben drin hat. Und sie kennen den Vater nicht richtig. Es ist so wichtig, dass wir Jesus kennen. Es ist so wichtig, dass wir eine Beziehung haben mit ihm. Suchen die Beziehung zu ihm. Das ist das, was uns stark machen wird. Nicht irgendwelche Menschen, die ich kenne, die eine Beziehung haben mit Jesus. Sondern die Beziehung, die ich mit Jesus habe, wird mich durchtragen. Durch die schwierigen Zeiten, die vielleicht noch kommen. Ich weiß nicht, was wir noch erleben werden. Ich merke einfach, ja, wahre Jüngerschaft kostet etwas. Wenn du nichts willst, zahlen an Ablehnung, an Arbeit, an Eifer, an Zeit. Wenn du liebend in deine Berufung hineinkommen, ohne dreckige Hände, wirst du sehr wahrscheinlich nicht in deine Berufung hineinkommen.
Ja, und ich will kurz ein paar Beispiele nehmen von so Situationen, wo Menschen im frommen Eiferinnen gemeint haben, sie machen Gott echt einen Gefallen. Und ich werde mit einem Bibelvers anfangen, aus Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber in diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle über das Land, über Judäa, Samaria und nur die Apostel nicht. Der Saulus ist ein Paradebeispiel für einen frommen Eiferer in gesetzlicher, religiöser Art. Er hat Freude gehabt am Tod von Stephanus, weil er gemeint hat, er tue einem Herr, seinem Gott, den er daran glaubt, einen Gefallen. Das ist wichtig. Das war absolute Überzeugung. Und unser Land hat einen ganz, ganz schlechte Historie in dieser Hinsicht. Es ist ganz wichtig, dass ihr das wirklich wisst. Wie viele Glaubenskriege hat es in diesem Land gegeben? Meine Herznerven. Sempach ist nicht weit weg. He? Sempach ist gar nicht weit weg. Und dort haben die potenziellen Protestanten und die Katholiken lange auf den Grund gegeben, nicht Schöners. Wir haben x Glaubenskriege in unserem Land. X Glaubenskriege. Und alle beide haben gemeint, sie machen ihrem Gott Gefallen. He? Mein Urgroßvater war zu im Gefängnis, weil die reformierte Kirche gemeint hat, sie tun einem Gott gefallen, indem sie Täufer einsperren oder töten. Im Täuferjahr, im 2007, haben sie sich in aller offiziellen Form entschuldigt für das, was sie den Täufer angetan haben. Weil sie gemerkt haben, sorry, der Ausdruck Scheiße, das war jetzt nicht Gottes Wille. Wir sind nicht weit weg in unserem Land. Von ganz viel, auch ich tue dem Herrn gefallen, dass ich den umbringe, der an Gott glaubt. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Unsere Geschichte ist voll von dem in der Schweiz. Voll. Das, was hier geschrieben ist, unsere Historie in der Schweiz zeigt das. Immer und immer und immer wieder. Und man hat gemeint, wir tun Gott gefallen mit dem. Sie haben Gott, der Vater, nicht kennt. Sonst wären sie nie auf die Furzidee gekommen, so etwas zu machen. Ganz wichtig, he? Unser Land hat eine Historie, die das sehr, sehr gut kennt, die genau hier beschrieben ist. Und jetzt ist die Frage, du lebst in einem Land, in so einer Historie, bist du bereit, Christ zu sein? In Überzeugung? Im Wissen, unser Land hat schon ganz viel erlebt. Und die Chance, dass es wieder einmal kommt, ist gegeben. Zwischen Sempach und den Täufer waren es 300-400 Jahre. Es ist immer wieder gekommen. Vielleicht kommt es gleich wieder. Sind wir parat, Zeugen zu sein? Im Wissen, es kann dir den Kopf kosten. Das ist das, was Jesus seine Jünger darauf vorbereitet hat. Und das haben sie wirklich gedacht, wo sie all die Märtyrer umgebracht haben, die 10 von diesen 11. Haben sie gemeint, sie machen Gott einen Gefallen? Oder was auch immer. Weil viele waren schon jüdisch motiviert, wie ich war, die anderen auch, das waren andere Religionen. Thomas ist in Indien umgebracht worden, weil dort etwas predigt, was sie auch nicht hören wollten.
Paulus sagt der Römer, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, ich habe mir schon überlegt, bin ich bereit, ein Opfer zu bringen? Beim Vorbereiten, das hat mich wirklich berührt. Für wie viel wäre ich bereit? Das können wir nicht einfach so beantworten. Wenn wir jetzt so locker sagen, ja klar. Genau, das ist einfach anders, wenn es passiert. Aber bin ich bereit, mit Jesus zu leben, auch gegen den Strom? Und in dieser ganzen Spannung, die Jesus hier bringt, sagt er einfach, ja, aber ihr werdet der Heilige Geist haben, der wird euch trösten und stärken und leiten. Ich merke, wenn wir in dem leben. Ich bin vorbereitet, hat es mich wirklich fasziniert. Ich merke, es wäre so viel mehr möglich. Wenn wir, ja, es geht nicht um Leistung, sondern es ist eine Identität. Wenn ich meine Identität wirklich Jesus habe, sage ich, egal was, Jesus, ich will dir treu bleiben. Ich merke schon, die Jünger haben hier nachher wirklich ein All-In gemacht. Die haben ja alle, wir kennen alle die Geschichte, dann haben sie nicht vertraut, oder dann haben sie das Problem gehabt, oder jemand hat etwas Falsches gesagt, oder was auch immer, wir kennen alle die Geschichte. Die Jünger haben ihre Geschichten gehabt. Aber hier passiert nachher etwas. Und das wünsche ich mir ein bisschen für heute Morgen. Also in unserem Herzen, das passiert, was dann bei den Jüngern passiert ist. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist noch ein Satz von der Corrie ten Boom gekommen. Corrie ten Boom hat Juden bei sich daheim. Die haben so Doppelwände gehabt. Das Haus gibt es, glaube ich, heute noch. Das kann man noch anschauen. Wo sie Juden versteckt haben. Sie ist verraten worden. Sie ist mit ihrer Schwester ins Konzentrationslager gekommen. Ihre Schwester ist dann gestorben. Sie hat überlebt und ist nachher wirklich für Vergebung gestanden. Einer von diesen Wächtern hat nachher bei einer Ding zu einer gekommen und sie hat genau gewusst, wegen dem ist meine Schwester gestorben. Und sie hat ihm die Hand gegeben und sie hat gesagt, so etwas habe ich nachher nicht erlebt, was für eine Liebe dann gekommen ist. Aber was sie durchgemacht hat. Und sie sagt, es kostet. Also für sie hat es wirklich etwas gekostet, auch eine Bibel ins Konzentrationslager eingeschmuggelt. Es kostet, ein jünger Jesu zu sein. Aber es kostet noch mehr, es nicht zu sein. Oder eine Frau von Indien, die in Indien gearbeitet hat, hat gesagt, Mission ist keine Freizeitbeschäftigung. Sie ist die Bereitschaft, den Preis zu zahlen, den Liebe verlangt. Und ich glaube, auch ich sage auch, gerade so fest zu mir. Manchmal ist doch einfach für uns das Christsein eine Freizeitbeschäftigung. Kommen wir hierher, wir haben es gut, wir haben es wirklich gut miteinander, machen etwas zusammen. Aber ich glaube, es geht einfach um mich. Und ich habe das Gefühl, der Herr will unsere Schienen ein bisschen anders legen. Nicht uns schwer machen, sondern wirklich auch nicht, wir müssen mehr machen, absolut nicht. Aber er will uns mehr Identität in ihm geben. Dass wir wissen, ich gehöre einfach zu Jesus und ich will auf dieser Jesus-Schiene fahren, bis hinter uns, es wartet die Ewigkeit auf uns. Und wenn wir probieren, von der Ewigkeit her zu schauen, ist die Zeit auf dieser Erde ist so kurz gegenüber dieser Ewigkeit, die wir noch werden haben. Und es gibt so viele verlorene Menschen noch, die noch keine Ewigkeit im Himmel haben. Will ich mehr dort reingeben? Wir haben noch einen, der Vers, Matthäus 11, 12, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalthuhn reißen es an sich. Das Himmelreich wirklich zu erleben, wir müssen es an uns reissen. Es muss etwas passieren. Es ist mit Freizeitbeschäftigung kommen wir nicht hinten raus. Ich habe mir nachher schon überlegt, die Jünger haben ein All-In gemacht. Hat sich das denn wirklich rendiert? Die haben ja Jesus gekannt. Und nachher sind wir einfach so ein paar Sachen gesehen. Sie sind auf dem Ölberg gestanden und haben gesehen, wie Jesus in den Himmel gefahren ist. Willst du das sehen? Sie haben Feuerzungen über ihren Köpfen gehabt. Sie haben Sturmwind gehabt im ganzen Haus. Sie haben in verschiedenen Sprachen geredet. 3000 sind an einem Tag zum Glauben gekommen. Sie haben geheilt, der Gelähmte vor dem Tempel und. Der Schatten von Petrus hat Kranke geheilt. Der Paulus hat Dämonen austrieben, hat Menschen geweckt, hat Eutychus von den Toten auferweckt, auch wenn beim Fenster oben ist. Der Petrus hat Tabitha wieder auferweckt zum Leben. Hey, da sind wirklich Sachen passiert. Aber sie haben den All-In gemacht. Und ich habe schon gemerkt, das kostet uns was. Ein All-In ist einfach mehr. Das ist himmelreich, jeden Tag. Wenn wir das.
Und einmal mehr, es geht nicht um etwas zu machen. Es hat nichts mit Leistung zu tun. Wir wollen nicht mehr Zeit von euch. Ich sehe der Church überhaupt nicht, weil sie absolut sensationell begeistert, wie sie sich einsetzen. Es ist auch kein Vorwurf, sondern es ist mehr die Frage, wie fest positioniere ich mein Herz auf den All-In? Und ich weiss, die Versen sind wieder gemacht, es geht nur um das. Setze ich mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Setze ich mein ganzes Leben für den Herr und vertraue auf ihm, egal was ich mache. Egal wo ich bin. Mache ich ein All-In mit meinem Leben und sage, mein ganzes Leben gehört dem Herr. Und dann machen wir nicht etwas plötzlich schräg anders, sondern einfach das, was uns vor die Hände kommt, was der Herr machen soll. Das heisst, dass wir anständig arbeiten gehen, dass wir gute Hand, dass wir gute Arbeitnehmer sind und dort einen guten Job machen, mit einer richtig guten Haltung drin und versuchen, dass der Herr unsere Haltung immer wieder prüfen und prägen kann. Es geht um eine Herzenshaltung. Es geht überhaupt nicht um Leisten oder Krampf oder jetzt muss ich noch mehr Einsatz geben oder noch ein Meeting mehr mitmachen. So. Überhaupt nicht. Ist mein Herz all in. Nicht meine Leistung. Mit Leistung können wir nie nachher ärgern. Aber ist mein Herz all in. Und mein Herz all in ist, dann passiert etwas. Und das heisst für viele nicht eine wahnsinnige Sache, jetzt müssen in die Mission gehen, die ich sowieso nicht will. Der Herr ist nicht so. Das heisst für die meisten, ich will einfach von ganzem Herzen versuchen, das zu machen, was der Herr sagt. Mit einer guten Haltung. Das ist es. Nicht mehr. Und das ist das, was er hier sagt, hört. Es kann aber sein, wenn du das machst, dass jemand findet, du schräge Christ, was hast du für einen komisch, was machst du am Sonntag jeden Morgen, Kirche, was vergütest du deine Zeit oder was auch immer. Das kann konsequent sein. Ganz eine einfache Antwort. Von jemandem, der findet, ist einfach schräg.
Ein paar Verse vor dran sagt Jesus, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Als Knechte leisten wir, als Knechte müssen wir arbeiten, aber Freund, er will eine Freundschaft mit uns. Das ist nicht das Schaffen, sondern das ist Liebe und Liebe kann uns viel, viel besser anspornen. Liebe kann ein Mensch weit bringen. Mit Leistung können wir nie nachher. Ich merke einfach, Jesus will eine Hingabe. Er will auch, dass wir ihm vertrauen in dem All-In. Manchmal haben wir so Ängste, oh, dann komme ich jetzt kurz, oh, dann kann ich dann nicht mehr das oder dieses, oh, dann fehlt mir dann das. Oder Jesus meint es nicht gut. Ich merke, der All-In, da ist auch ganz tiefes Vertrauen drin. Jesus meint es gut mit dir. Vielleicht kommt etwas Schwieriges, also es wird Schwieriges kommen. Und gleichwohl meint es Jesus gut, weil Jesus schaut von oben, er sieht, wie kurz das Leben ist und wie lange eine Ewigkeit wird sein. Jesus meint es gut, sehr individuell, verschieden mit uns, aber er will eine Freundschaft. Und er will die und mich wirklich in eine Ewigkeit bringen. Darum sagt er, dass die Jünger verschreckt nicht, wenn das passiert. Es ist dann nichts falsch. Sondern wir sind auf dem Weg miteinander. Und Jesus will, dass wir alle hier innen wirklich die Freundschaft mit ihm erleben können und mit ihm können treu sein können. Bis innen raus. Und ich wünsche mir das so fest. Und ich wünsche mir so fest, dass wir noch mehr erleben. Der All-In bringt etwas in unserem Leben.
Und ich werde mit dem All-In, mit dem All-In-Mann zwei, drei Sätze noch, glaube ich, das Thema abschließen. 1. Korinther 9, Abvers 22. Es hat vorher schon angefangen, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles, was ich tue, um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegspreis. Lauft so, dass ihr ihn empfangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ein ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust wie ein, mit einer, der, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Der gewusst, logisch stimmt nicht. Sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich lebe. Oder werde. Das hat der Paulus gesagt. Und er wusste, ich habe angefangen als einer, der zuerst gemeint hat, ich tue Gott gefallen, dann dass ich die umbringe, die dem Namen Jesus Christus nachlaufen. Weil er sagte, ich gebe einen All-In. Und er hat einen All-In gegeben. Und ich seine Weisstüchle haben geheilt. Wenn man all dieses verschnudderte Papiernastüchle dazu führt, dass ein Mensch geheilt wird, dann reden wir vom Paulus-Level. He? Ich wünschte mir das. Ich mit meinen Stoffnastüchle. Mein Stoffnachtüchle für Kranken legen und gesund werden. Halleluja. Dann habe ich etwas erreicht im Reich Gottes und habe mein Herz wirklich ganz am Herzen gegeben. Aber richtig. Das kommt mir ab und zu in den Sinn. Wegen dem Mann und seinem Drive mache ich Ministry. Und was haben sie gemacht am Schluss? Sie haben ihn geköpft. Das ist das Reich Gottes. Ich wünsche mir, dass wir wirklich dürfen Reich Gottes erleben. Aber für das wir Reich Gottes dürfen erleben, zahlen wir einen Preis. Und wir haben ganz eine extrem spannende Woche hinter uns. Sie hat ober mega krass angefangen am Montag und ist sehr, sehr intensiv gewesen für mich. Und ich habe einen Preis gezahlt für die Woche. Zum sagen, ich will mehr Reich Gottes. Aber es hat sich absolut rendiert. Ich will das nicht missen. Aber es ist anstrengend gewesen. Sind wir Menschen, die sagen, ich setze mein Herz. Es hat nichts mit Leistung zu tun gehabt. Ich habe gar nicht dafür arbeiten müssen. Nichts. Es war nur hier und hier. Ich will für das Reich Gottes gehen. Und bin bereit, den Preis zu zahlen, damit ich das Reich Gottes erleben kann. Und das wünsche ich mir für uns, weil wenn wir das Reich Gottes erleben, und wir tun es schon, ist wichtig, he? wir haben angefangen zu schmecken. Wir schmecken hier in unserer Church Reich Gottes. In dem Menschen den Durchbruch erleben und merken, ich brauche Freiheit von meinen Sünden, ich brauche Vergebung von meinen Sünden, ich will die Rettung durch Jesus Christus. Und ich will Teil sein von dem. Menschen, die gesund werden, die wiederhergestellt werden, die Versöhnung erleben. Das ist Reich Gottes. Und wir schmecken das hier, wir erleben das hier. Aber es gibt noch so viele Menschen, die irgendwo draussen im Schiff hocken und das suchen, was wir haben. Lernen wir sie verstehen, weil wir merken, dass sie nicht so denken wie wir. Lernen wir sie abholen, dort wo sie sind, damit wir sie wirklich in die Gegenwart Gottes führen, zu dieser Entscheidung bringen können. Jesus Christus, du bist alles. Und auf dich setze ich. Amen.